Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Und auch wenn der Witz mit Sicherheit schon alt ist, immer wieder wiederholt wird und möglicherweise als abgenutzt gelten könnte, in einer unerwarteten Zusammensetzung. Also was vermutlich relativ leicht zu erraten ist, Tim ist dabei, aber weder im grünen Drachen noch im Wohnzimmer. Tim ist nämlich...
Ja, irgendwie auch im Wohnzimmer, aber nicht das von mir.
Ich wollte nochmal, Tim ist nämlich unseren Gast für heute besuchen. Und das bedeutet, wir nehmen mal wieder über den Discord auf. Das gab es jetzt schon länger nicht mehr, aber wir hoffen, es funktioniert so wie bisher auch. Und daher, Tim, erstmal schön, dass du da bist.
Finde ich auch.
Und dann ein ganz herzliches Willkommen, lieber Max.
Hallo, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du uns nachher mit deiner Expertise hier bereichern wirst. Und Max, direkt am Anfang mal, mega cool, du bist einer der wenigen Gäste, die eine Pfeife in der Hand haben und sich diese auch ganz bequem anstecken. Da muss ich sagen, das finde ich ziemlich cool. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und erzähl doch vielleicht ganz kurz oder auch nicht so kurz, ne? Manchmal wird es ja ein bisschen länger. Wer bist du und wie haben wir dich quasi hier für den Podcast aufgegabelt bekommen?
Ja, genau. Ich mache momentan eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner in Maschinen- und Anlagenkonstruktion, wodurch ich ein bisschen Kunde habe, was Material angeht, Materialeigenschaften und geometrische Formen und Statik. Und ich kenne Tim jetzt seit mittlerweile ein paar Jahren. Ich habe ihn vor ein paar Jahren auf dem Open Flair kennengelernt. Und seitdem stehen wir uns eigentlich relativ nahe.
Kann man so sagen.
Genau.
Ja, wunderbar. Und ihr da draußen, die jetzt hört, ihr habt das ja offensichtlich schon gehört. Wir haben uns einen Experten eingeladen. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass der Tim und ich auch irgendwie Experten sind, aber auf unsere ganz eigene Art und Weise. Und deswegen greifen wir gerne auf externe Expertise zurück. Und da wir ja gesagt haben, wir gucken mal so ein bisschen, was gibt es in Mittelerde und mit welchen beruflichen Augen kann man da drauf gucken. Ja, hier ist die nächste Folge dazu. Und ja, Max hat euch schon gesagt, was so quasi sein Spezialgebiet ist. Und insofern, es sei so viel verraten, auf das ein oder andere Material und die ein oder andere Konstruktion wird ein Auge geworfen und vielleicht wird sogar etwas beleuchtet. Tim, wir haben was zum Vergenusswurzeln am Start und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem, ich hoffe mal, Kaltgetränk an.
Ja, es gibt ja Kühlschränke, die können das machen. Ich stelle jetzt ein Bier vor. Wir hatten schon mal was von der Vagabund Brauerei, diesmal wieder. Wir trinken heute das Vagabund, das Pale Ale. Vielleicht erinnert ihr euch, das Vagabund Brauerei ist eine Brauerei aus Berlin, die Craftbier herstellt. Trinken also ein Craftbier, wo ich ja persönlich immer sagen muss, da kann man sehr tief in den Eimer greifen oder man kann sehr leckere Dinge bekommen. Genau, und jetzt haben wir heute das. Achso, ich muss noch die Flasche beschreiben, dann wird der Nils sauer, ne? Also wir sehen eine graue Flasche, wo so ein paar Blätter fallen. Es ist fast herbstlich, es passt zur Jahreszeit. Ja, genau. Und auch wie die Brauerei sich ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, Bier neu zu erfinden, gucken wir mal heute, was man so neu erfinden kann.
Ja, Max, du als unser Gast, ich würde dich da einfach mal bitten, mach du doch mal hier so, was ist dein erster Eindruck dazu? Schmeckt es dir? Wie schmeckt es dir?
Ja, schmeckt relativ sanft und auf den ersten Eindruck schon mal relativ gut. Es hat auf jeden Fall so eine gewisse Malzigkeit, aber sonst kann man auf jeden Fall gut trinken.
Es ist irgendwie relativ ja, fast trocken im Nachgeschmack, finde ich, so, ne? Es ist, es schmeckt nicht wirklich nach, ist irgendwie dann recht schnell weg. Aber vorher ist es eigentlich, also es ist überhaupt nicht fruchtig, es ist nicht wirklich süß, sondern es ist wirklich einfach so, ja, wie du gesagt hast, sanft, würde ich sagen.
Ich finde sanft eine super interessante Beschreibung. Ich glaube, wir haben in all den Podcast-Folgen noch niemanden da gehabt, der irgendwas als sanft beschrieben hat. Alles Mögliche. Ich finde es sehr spritzig, aber es verschwindet dann auch relativ zügig. Aber währenddessen finde ich es doch relativ voll im Geschmack. Ich bin,
ja,
ich habe dieses Bier noch nicht ganz durchschaut. Ich finde auch diese Spritzigkeit, obwohl das natürlich anhand der Zutatenliste gar nicht sein kann, habe ich den Eindruck, dass da so eine ganz leichte Zitrusnote drin ist. Ich find's echt spannend. Also ich finde es nicht schlecht. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es gut finde. Aber das ist zumindest wirklich mal ein interessantes Bier. Insofern, das
so eine leichte Orangenote.
Ja. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Insofern, also ich glaube, da hat die Brauerei nicht zu viel versprochen. Also ich finde.
Es ist auch nicht so wirklich. Also gerade IPAs, aber auch Pale Ales neigen ja dazu, oft so ein bisschen vergoren zu schmecken. Und das schafft das irgendwie, dass es es nicht so wirklich tut. Das gefällt mir schon mal ganz gut.
Ja, dito, guter Punkt. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, wir haben diesmal einen Gast, der auch das Pfeifenkraut nicht schmäht. Und ich muss ja ehrlicherweise sagen, weil ich jetzt hier zu Hause sitze und zu Hause nicht rauchen kann, habe ich mir vom lieben Tim unter der Woche schon eine entsprechende Portion Pfeifenkraut geben lassen und habe das quasi vorab geköstigt. Heute zur Folge gibt es von Bill Baileys den Black Blend. Das ist ein sehr interessanter Tabak, wie ich fand. Und er hat halt Teile von Black Cavendish und Virginia drinnen und ist auch leicht aromatisiert. Und ich würde euch doch mal bitten, eure Einschätzung abzugeben. Weil ich muss sagen, nachdem ich gelesen hatte, lag ich mit meiner nach dem Rauchen, zumindest von der Herstellerangabe, etwas daneben. Nicht weit, aber etwas.
Ich muss ja ehrlich sagen, Black Blend klingt ja oft so wie sowas sehr Schweres. Tabakmäßig wirklich mal viel nach Teer und Nikotin und sowas schmeckendes. Das, finde ich, ist hier wenig der Fall. Es ist, ja, es ist jetzt auch nicht super leicht, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen sanfter, als was man so erwarten würde bei Black Blend, finde ich. Es sind sicherlich irgendwelche Fruchtnoten drin, aber ja, vielleicht so Traube? Traube, was würdest du sagen?
Also ich rauche ja nicht so viel Pfeifentabak, aber bei dem Tabak hier würde ich sagen, schmeckt so ein bisschen so, als würde man an so einem Buchenholzstück lecken. Da kommt wirklich so ein schöner Holzgeschmack bei.
Das finde ich interessant. Als ich den geraucht habe, war ich so bei, das könnte irgendwie, also so eine leichte Holznote. Ich finde es cool, dass du direkt spezifisches Holz mitbringst.
Einige Leute lecken häufiger an Bäumen als anders.
Ja, natürlich, Hobby von mir. Alles der Umwelt.
Aber
Markus Söder,
ich
ja.
War so bei vielleicht so Pflaumengeschmack, aber es ist tatsächlich, ist es weder Traube noch Pflaume, sondern der Hersteller sagt, dass es Maraschino-Aroma in Klammern Kirschlikör sei. Also dieses, ich sag mal, etwas klebrig-süße, was ja sowohl die Traube wie auch die Pflaume durchaus haben kann, das ist hier drin. Nur halt als Kirschlikör, wobei ich sagen muss, also hätte man mir gesagt, Pflaume oder Kirsche, entscheid dich für eins, wäre ich, glaube ich, bei der Pflaume geblieben, also bei meiner Fehleinschätzung. Wie seht ihr das jetzt so mit dem Wissen, dass da ein leichter Kirschgeschmack drin sein soll?
Also, ja, also ich finde, es kommt der Pflaume auch deutlich näher als der Kirsche.
Finde ich auch, vor allem wenn man am kalten Tabak riecht. Finde ich, riecht das schon, kommt Pflaume schon ganz gut hin. Also wie so, ja, Zwetschge wirklich, so richtig zusammen.
Ja, wobei beim dran riechen könnte es auch so ein Bär und ein Fruchtlikör könnte es auch sein vom.
Ja.
Oh, interesting, vom Geruch her. Ja.
Hm? So ein, ja, wirklich leicht auf Fruchtlikör.
Wie findet ihr, ist der so vom Rauchverhalten? Also nachdem ich ihn anhatte, habe ich den sehr entspannt durchrauchen können, muss ich sagen.
Ja, wenn er an ist schon, wir haben hier gerade ein bisschen gekämpft mit der einen Pfeife. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass die eine Pfeife, also wir haben jetzt gerade mal Pfeifen getauscht, weil, glaube ich, die eine hier mit dem Filter, die ich auch ehrlich gesagt jetzt länger nicht mehr ganz intensiv sauber gemacht habe, war gerade ein bisschen schwer durchzuziehen mit dem. Also wenn man ihn zu fest stopft, dann scheint er schnell den Rauchkanal zu verstopfen. Aber jetzt mit der Pfeife geht es, glaube ich, besser, ne?
Ja, die mit der anderen geht es wunderschön.
Ja. Ja, sehr schön. Tim, ich bin mir nicht mehr sicher, was war nochmal der Grund, warum wir gesagt haben, der Black Blend ist der richtige Tabak für heute?
Naja, also zum einen werden wir ja auch ein paar Bauwerke besprechen. Da ist ja das durchaus eine oder andere etwas dunklere Gebäude auch dabei. Ja.
Es ging um blendende Material und Baukunst.
Genau. Und ja, Blending. Das ist Magie. Magie ist das eine und Blending bezeichnet ja auch das Zusammenführen von verschiedenen Stoffen, in dem Fall halt Tabak, um halt ein gewisses Resultat zu erzielen, also zum Beispiel ein gewisses Aroma oder Materialeigenschaft. Und das ist ja auch ein bisschen, wo wir vielleicht heute ein bisschen sprechen.
Ja, ich fürchte, es wird nicht nur ein bisschen darüber gesprochen werden, sondern ganz intensiv.
Ja, du hast gesagt, du hast jetzt 23 Uhr Zeit, jetzt ist 18 Uhr, aber 5 Stunden.
Gucken wir mal, ob wir so lange vollkriegen. Seid gespannt. Gleich geht's ins Thema.
Unterkonstruktionen. Die Fundamente Mittelerdes.
Hör die Ringe. Ruf zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen, Anregungen? Dann nehmt Kontakt auf. Das geht erstens über Instagram unter Hör die Ringe, zweitens www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge, drittens per Mail an langgrundblatt@web.de.
Ladderadatsch, bauen, bang, bumm. Und mit dieser ganz katastrophalen Onomatopoesie geht es hier weiter. Ich habe irgendwie keine Lust gehabt, verschiedene Materialien zusammenzusuchen, diese zu schmieden, durcheinander zu werfen und dann ganz natürlichen Lärm zu erzeugen. Insofern findet euch damit ab. Asche über meine Tomaten. Max, es tut mir leid, bitte sieh es mir nach. Normalerweise fragen wir immer so, welchen Bezug hast du zu Herr der Ringe? Also unsere Gäste fragen wir, welchen Bezug hast du zu Herr der Ringe? Wie ist da so dein Stand, damit erstens wir uns immer so ein bisschen orientieren können auf der anderen Seite, aber auch, dass all diejenigen, die uns zuhören, so ein bisschen einschätzen können, okay, wo kommt die Person eigentlich her? Insofern, wie bist du zum Herr der Ringe gekommen? Was hast du gesehen, gehört, gelesen? Wie schaut's da aus?
Ja, genau. Also ich habe jetzt über die letzten Jahre mal die Filme so 2-3 Mal vielleicht gesehen. Also nicht so oft. Und die Bücher habe ich gar nicht gelesen. Aber ich habe das ein oder andere Mal jetzt an einem Abend bei einem Bierchen oder sowas ein bisschen das Fangenörde über die ganze Lore mitbekommen. Genau. Und von daher so ein bisschen technisch noch was mitbekommen an dem Rande.
Wunderbar. Dann sollten wir hier im Großen und Ganzen sehr gut durch die Punkte kommen, die wir haben. Mal abgesehen davon, dass halt auch immer wieder so ein bisschen den Hinweis geben wird, was ist das Ganze? Und natürlicherweise. Und ich würde einfach gerne mal anfangen, indem wir uns ein paar bestimmte Bauwerke zum Beispiel angucken. und auch in verschiedene Reiche mal schauen. Wie haben die Sachen gebaut und warum haben sie die so gebaut und ist das jetzt gut gebaut gewesen oder weniger gut? Und wo wir schon mit Black Blend und so weiter unterwegs waren, würde ich dann gerne mit einem dunklen Tor in dunklem Land beginnen, nämlich mit Barad-dûr, der Festung von Sauron. Und Tim, ich weiß nicht, ob du dich zufällig schlau gemacht hast oder das auf dem Schirm hast. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich jetzt eher nicht so. Aber steht irgendwo geschrieben, woraus Barad-dûr ist?
Für Barad-dûr gibt es ein paar Hinweise gibt es, ja. Also steht nirgendwo, woraus es genau ist. Da haben wir, Max und ich, eben im Vorgespräch uns schon mal ein paar Gedanken gemacht. Also es gibt ein paar Hinweise, wie groß es sein könnte, aber nirgendwo steht eine richtige Zahl. Und es gibt natürlich Hinweise, dass es besonders stark ist. Es wird ja zum Beispiel zerstört und kann nach dem ersten Fall von Sauron, also als er den Ring verliert, ja auch nicht komplett zerstört werden, weil es so ein starkes Material ist. Es sind sicherlich Steine verbaut worden, da denke ich, das kann man schon sagen. Und es ist schon auch so, dass anscheinend ja gewisse andere Dinge verbaut wurden. Aber ich glaube, es gibt nirgendwo eine exakte technische Beschreibung, weswegen wir das jetzt wohl nachholen müssen.
Okay, ganz kurz, Tim, noch zur Höhe. Was hattest du da gefunden?
Also es gibt ein paar Hinweise, was so ein bisschen durchs Internet geistert, was ich jetzt auch nicht verifizieren konnte, ist diese Zahl von 3000 Fuß, was natürlich sauhoch ist, also 1 Kilometer ungefähr. Aber es scheint tatsächlich ein sehr, sehr hoher Turm zu sein.
Ja, Max, was denkst du, was für Materialien wären nötig, um quasi einen so massiven Turm oder auch eine so massive Festung zu bauen, die man im Endeffekt selbst, nachdem man sie oder während man sie zerlegt, eigentlich gar nicht so richtig auseinanderkriegt?
Also dafür wäre natürlich auf jeden Fall eine massive Stallunterkonstruktion nötig, damit man auch einfach die Kräfte, die auf den Turm wirken, so ein bisschen ausgleichen kann. Bei so einem Turm hat man halt erstmal das Problem, dass die komplette Eigenlast natürlich unten noch drauf ist. Also umso höher du baust, desto mehr drückt quasi ja unten auf das Fundament drauf. Und auf der anderen Seite natürlich, umso höher du baust, desto höhere Windgeschwindigkeiten hast du, die auf den Turm raufdrücken, wodurch der Turm halt auch ein bisschen schwenken muss. Das heißt, dass du den nicht nur komplett aus Stein und Beton hochzumauern kannst, weil sonst hast du einfach nicht die mögliche nötige Flexibilität in dem Turm, dass der dann einfach an irgendeinem Punkt dann einfach knicken würde und abbrechen würde. Deswegen bräuchtest du schon Stahlunterkonstruktion, wo dann das Stein dran ist oder ähnliches.
Was denkt ihr, wie groß ist die Rolle potenzieller schwarzer Magie, die der Konstrukteur Sauron auf sein Bauwerk da erstens hat wirken lassen, damit möglicherweise auch die vulkanische Umgebung so ein bisschen austariert wird? Und ist es realistisch, dass wirklich Orks das Ding hochgezogen haben, die zwar als pragmatische, aber Handwerker, aber vielleicht nicht als große Baukünstler bekannt sind?
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Zum einen natürlich diese Vulkanlandschaft, das ist, birgt natürlich nochmal komplett andere Risiken. Heißt, wenn es jetzt eruiert und es Erdbeben oder sowas gibt, dann muss der Turm nochmal ganz andere Kräfte aufbringen. Und ob das jetzt damals so zu der Zeit mit den Orks machbar war, bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich meine, auf der anderen Seite gibt's auch andere sehr beeindruckende Bauwerke im Herr der Ringe-Franchise, wodurch ich das erstmal als das kleinere Problem an.
Aber eigentlich muss man ja schon sagen, der Standort des Turms ist maximal beschissen gewählt von Sauron. Also du baust einen riesigen Turm und du kommst auf die Idee, den neben den ja wahrscheinlich einzigen Vulkan in Mittelerde zu platzieren. Hätte man, also ja, man kann natürlich verstehen, warum er es gemacht hat, da kann er seinen Ring schmieden und so weiter, aber ein weniger erdbebenanfälliges Gebiet wäre vielleicht besser gewesen.
Das auf jeden Fall. Wobei es natürlich auch so ist, dass in so Erdbebengebieten bzw. Vulkangebieten auch oft sehr viele Mineralien im Boden vorhanden ist, wodurch natürlich auch sehr viel Eisen, was nötig gewesen sein wird für den Turm, im Boden einfach vorhanden sein gewesen wird. Und daher der Standort vielleicht auch da ein bisschen von her kam, einfach von den ganzen Materialien.
Man hätte natürlich jetzt auch einfach nicht einen 1000 Meter hohen Turm bauen müssen. Das bringt ja auch so gesehen nicht besonders viel.
Ja, also vielleicht mal ein bisschen mehr Geld in die Mauern investiert.
Weiß ja nicht, also das muss er ja wirklich sagen, so die Fallhöhe von großen dunklen Herrschern ist häufig hoch. Insofern.
Vielleicht auch. Aber also es kann ja wirklich
literarisch sinnbildlich.
Jetzt, wo der Max das Ganze irgendwie so ein bisschen erklärt hat, ist mir folgender Gedanke gekommen. Vielleicht ist der Turm aus Steinen gebaut und das Einzige, was ihn zusammenhält, sind halt diese magischen Kräfte. Das würde, also das erklärt ja auch, warum er dann instant zusammenbricht, als der Ring zerstört wird. Dann kommt nämlich die Physik wieder ins Spiel und die sagt dann, oh nee, Moment, so geht's nicht, und dann bricht er halt zusammen. Das hat quasi nichts von wegen ne, Zauberei, sondern da wird dann einfach der natürliche Zustand wiederhergestellt.
Das könnte ja natürlich auch sehr gut möglich sein, ja.
Ja, für alle, die noch nie von Physik gehört haben, Physik ist der sechste Istar, der dann ganz zum Ende random auf, nein, Spaß. Eine etwas makabere Frage hätte ich zu Barad-dûr noch. Also beziehungsweise die Überleitung ist vermutlich etwas makaber. Gibt es Gebäude oder gibt es Konstruktionen, die so schallanfällig sind, dass sie durch Schall Schaden nehmen können? Weil man hört ja, dass die Foltergefängnisse in Barad-dûr höher frequentieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich genauso sein muss, dass sie keinen Schaden nehmen, weil so ein Foltergefängnis, da haben ja auch den Zweck, nach außen zu wirken. Du folterst, also Sauron foltert seinen Untergebenen ja nicht nur aus Spaß an der Freude, vielleicht auch, aber halt auch natürlich so ein bisschen als Abschreckung für die anderen, dass sie das mitbekommen. Und das wäre ja blöd, wenn es dann alles komplett schallisoliert.
Auf jeden Fall. Und bei dem Schall könnte man vielleicht dann auch noch anbringen, jedes Werkstoff hat natürlich eine eigene Resonanz, in der er schwingt. Und wenn der Schall natürlich genau diese Resonanz erreicht, kann man theoretisch alles kaputt machen.
Das heißt, Gollum hätte einfach nur in der richtigen Frequenz quasi schreien müssen.
Genau, er hätte uns ein schönes Liedchen singen müssen.
Eieiei. Gut, gehen wir weiter zu einem anderen Turm, wo man auf dem ersten Blick, gerade wenn man die Filme gesehen hat, eine gewisse Verwandtschaft mit Barad-dûr vermuten würde, nämlich dem Orthanc in Isengard. Aber eigentlich haben die beiden Türme miteinander, abgesehen von den letztmaligen Bewohnern, eigentlich nichts miteinander zu tun, oder Tim?
Naja, also sind zum Beispiel auch von sehr unterschiedlichen Bedingungen gebaut worden. Sauron hat Barad-dûr ja selber gebaut. Das heißt, es ist von Anfang an so gedacht als, sag mal, Festung zur Unterdrückung und Foltern und so weiter. Und Orthanc ist ja nicht von Saruman gebaut worden, dem Bewohner dann, sondern von den Numenorern. Das heißt also, sprich von Menschen, die da einfach, ja, vielleicht auch Unterdrückung ausüben wollten, aber eher halt, sag mal, menschlichere Bedürfnisse hatten. Das heißt, das ist, während Barad-dûr mit Zauberkräften gebaut wurde, ist das bei Orthanc nicht in dem Sinne der Fall, sondern es ist ein menschengemachtes Werk, sicherlich mit viel Handwerkskunst, aber halt ohne Zauberei in den Mauern. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied, was aber vielleicht auch erklärt, warum Barad-dûr deutlich größer ist als Orthanc.
Hast du zum Orthanc eine Größe, also eine Höhe?
Ja, das wird sogar relativ explizit im Text gesagt. Das sind so ungefähr 500 Fuß. Also sprich, jetzt müssen wir mal rechnen, 170 Meter ungefähr.
Max, du hast ja die Filme gesehen und ich hoffe, dass du Barad-dûr und den Orthanc gerade vielleicht vor Augen hast. Ich habe ja zuerst die Filme gesehen, bevor ich die Bücher gelesen habe. Und ich habe direkt gedacht, okay, da muss irgendeine Verbindung bestehen. Nicht nur, weil halt quasi böse Leute drin wohnen jeweils, sondern weil halt auch eine gewisse Ähnlichkeit da ist. Und das meine ich jetzt schon darüber hinausgehend, dass es einfach zwei schwarze Türme sind. Ging es dir da ähnlich?
Ja, ich dachte natürlich auch, dass das erstmal zwei Türme sind, die quasi im selben Zeitalter entstanden sind auch und auch vom selben Herrscher quasi gebaut wurden, einfach weil sie sich schon relativ ähnlich sehen und ähnlich gebaut sind.
Was? Also jetzt mal, Barad-dûr hatten wir uns ja gerade unterhalten. Was war so dein Gedanke, was für ein Bauwerk der Ortank ist? Würdest du sagen, das Ding ist sinnmäßig angelegt oder das könnte man durchaus noch verbessern?
Also ich denke mal, wir haben ja jetzt gerade ein Bild vor uns, dass das von der Stabilität her auf jeden Fall möglich wäre, das so zu bauen, auch Stein mit der Höhe und allem drum und dran. Da würden wir wahrscheinlich eher weniger Probleme mit den Schwingungen bekommen. Das könnte der Stein wahrscheinlich noch relativ gut standhalten, ja.
Was hältst du von der Form? Also das ist ja quasi in der Mitte so der Turm und außen sind diese gabelförmigen oder flügelförmigen Teile dran, diese vier, gerade im Film ist es ja auch, sieht es ja auch so aus, als ob das quasi außen nochmal eine Art Führung oder Stabilisierung oder sowas sein soll.
Also statisch gesehen macht es auf jeden Fall sein Ding, also es hilft auf jeden Fall den Turm oben zu halten, allerdings bietet es natürlich auch wesentlich mehr Auflagefläche Wind gegenüber, wodurch vielleicht die Dicke von den Teilen so ein bisschen fragwürdig ist und je nachdem, wie die halt zusammengehalten werden, würden die auch relativ schnell anfallen. Also die müssten schon mit Stahl quasi nach innen befestigt sein, dass das nicht einfach vom Wind quasi einfach auch weggedrückt werden kann.
Wir hatten eben noch spekuliert, vielleicht ist tatsächlich, also es ist ja Isengard, heißt ja die Festung, ne, wo der Ortrang drin steht, also altenglisch für Eisen. Und das würde ja dafür sprechen, dass tatsächlich auch viel Eisen verbaut wurde und dann sicherlich auch im Turm selber.
Ja, interessanter Punkt. Apropos Eisen verbauen, und auch das ist eine Frage, vielleicht kannst du sie beantworten. Ich hoffe, dass sie noch ausreichend quasi in deinen Kenntnisstand reinfällt. Saruman baut ja eine Armee. Die Uruk-hai und Eisen scheint da zu sein, denn der Boden wird komplett unterminiert. Man trägt ab, man fängt an, den Fangorn abzuholzen, um Feuerholz zu haben. So wie es jetzt im Film dargestellt ist, also im Buch gibt es zwar die Beschreibung, aber wenn wir jetzt einfach mal die Optik des Films sehen, ist die Statik des Turms da realistisch noch zu halten mit den ganzen Untergrabungen und Untertunnelungen? Und ist die Statik im Zweifelsfall, wenn sie unter den Bedingungen zu halten ist, auch dann noch zu halten, wenn der Damm gebrochen wird und im Endeffekt diese ganzen Urukgruben, Schmieden und so weiter unterspült werden?
Also das ist so eine Sache, die ist mir eben auch noch eingefallen. Da wird es natürlich dann schon statisch relativ schwierig. Je nachdem, wie das untergraben ist, kann sich ja der Boden absacken. Und je nachdem, wie gleichmäßig der sich halt absackt, kann der Turm halt in einer Richtung ein bisschen auskippen und halt auch neigen. Und spätestens, wenn die ganzen Minen unterirdisch vom Wasser durchgespült werden, da wird so viel Stein und Materialien abgetragen. Und dass ich mir halt sehr gut vorstellen kann, dass dann, selbst wenn da so ein paar Pfeiler drin waren, um den Boden noch gerade zu halten, dass die dann eigentlich dem Druck nicht mehr so richtig standhalten würden und der Boden eigentlich kippen müsste.
Vielleicht war das auch der Plan von den Ents. Wie ist das denn, wenn, über Zeit, wenn ein Eisenpfeiler im Wasser steht, irgendwann rostet der und ist durch. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, viel Wasser mit einer großen Energie dagegen kommt, wie standfast wären so Eisenfundamente? Gehen wir davon aus, Saruman hat vielleicht die ganzen Minen mit Eisen ausgekleidet oder irgendwie da statische, also irgendwie Pfeiler eingezogen oder sowas. Ist das eine realistische, sag mal, Art und Weise, das zu befestigen? Oder ist das eher so, dass ja, wenn die Flutwelle kommt, bringt das auch nicht viel, dann ist das weg?
Also Stahl an sich kann dem Druck auf jeden Fall, je nach Dimensionierung, auf jeden Fall standhalten. Es kommt halt drauf an, wie viel Auflagefläche da ist. Wenn du jetzt ein Doppel-T-Träger zum Beispiel nimmst und das als Fundament immer mal hier und da im Boden einlässt, dann kommt das Wasser da auf jeden Fall dran vorbei, ohne dass da was passiert. Aber wenn du da natürlich jetzt das zwischen den Pfeilern noch zumachst mit Metallplatten, dann wird es halt auch schon wieder schwieriger.
Ja, weil dann mehr Druck quasi dagegen
gehen
kann.
Genau, weil dann mehr Druck auf das Metall herrscht. Und daher würde ich mir in dem Fall um das Metall Sorgen machen, aber in dem anderen Fall, wo man jetzt nur die Träger hätte, ist halt die Frage, wie gut ist das im Boden eingelassen? Es kann halt auch passieren, dass das Wasser dann komplett den Boden wegschwemmt, wenn das nur in Erde eingelassen ist und vielleicht noch einbetoniert ist, dass das Ganze, dass die ganze Erde von dem Wasser quasi weggewaschen wird und dass dann das Beton mit dem Fundament quasi einfach in der Luft dasteht.
Das heißt aber, es war gar nicht so doof von den Ents, das ganze Ding einfach zu fluten, als sie gemerkt haben, die kommen jetzt hier nicht weiter, der Turm steht und die können den nicht kaputt machen, dass sie einfach sagen, ja komm, dann Wassermarsch und...
Auf jeden Fall. Und so hast du auch die Minen zerstört mit der ganzen Rüstungsindustrie da drin. Mhm. Und jetzt kann man dann so auch nicht mehr so schnell in den Turm reinkommen, wenn da überall Wasser drumherum ist, ne? Und selbst wenn halt nicht umfällt, dann hast du auf jeden Fall da die ganze Rüstungsindustrie und die ganzen Minen mit den Ressourcen auf jeden Fall erstmal unter Wasser gesetzt und damit auf Eis gelegt.
Was glaubst du? Also auch da weiß ich nicht, ob das in dein Gebiet so reinfällt, aber die Frage stellt sich mir gerade. So von der Landschaft, also quasi am Fuß eines Gebirges, mit Wald drüber gewachsen, Gewässer in der Nähe. Was für Mineralien und Baustoffe sind denn so in Isengard wohl zu holen? Und ist das möglicherweise, also ist das so geschätzt in der Menge auch wirklich ausreichend, dass man als Saruman sich so eine große, gut ausgerüstete Armee aufbauen kann? Oder ist das klassisch, literarisch und filmisch etwas übertrieben? Also wir gehen jetzt hier schon so ein bisschen ins Detail und versuchen, das Haar in der Suppe zu...
Das weiß ich nicht so genau, wie da jetzt die Materialien im Boden vorkommen. Da müsstet ihr vielleicht mal einen Geologen zuziehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da der Eisen und was da für die Rüstung gebraucht ist, so an sich in den Massen eigentlich nicht in dem Boden drin vorgekommen ist. Dass die da vielleicht noch irgendwo extern sich ein bisschen...
Ja, das kann ja wirklich sein, dass Saruman das dazugekauft hat, ne? Also, weil es scheint ja so zu sein, dass das... Der entscheidende Rohstoff für ihn in dem Moment eher Holz ist, weil deswegen geht er ja in den Fangorn und holzt das alles ab, damit er seine Schmieden befeuern kann. Und Eisen, zumindest meiner Kenntnis nach, wächst, ist ja relativ tief unter der Erde zu finden. Das ist ja meistens nicht so direkt 2 Meter unterm Boden. Das heißt, da müsste eigentlich dann auch eine entsprechende Menge an Bergbau stattgefunden haben. Oder Saruman hat halt in der Vergangenheit einfach sehr viel schon besorgt und eingekauft und hatte das alles im Lager und konnte dann quasi nur noch durchfeuern, so, ne. Das wäre denkbar.
Ja, wobei manchmal Eisen gar nicht so tief unterm Boden vorkommt. Dadurch haben wir ja damals auch in der Steinzeit den Übergang zur Eisen- und Kupferzeit gehabt. Dadurch, dass halt die Materialien auch in Bodennähe auch vorkommen. Vielleicht nicht in so einem großen Umfang wie jetzt weiter unten, aber die Möglichkeiten wären da.
Das könnte natürlich erklären, wie auch der Begriff Isengard zustande gekommen ist, dass das vielleicht tatsächlich ein Bereich war, wo relativ viel Eisen sowieso oberflächlich gefunden werden konnte. Und das würde natürlich dann auch diese Untertunnelungsnummer von Saruman erklären, dass er quasi da das Eisen einfach abgebaut hat. Und dann sind halt die Löcher da und die werden dann halt genutzt, um da eine Schmiede reinzusetzen oder Lagerfläche oder also was er dann halt alles da gemacht hat.
Ja, das wäre auf jeden Fall denkbar. Also.
Also das habe ich mir aber, das ist ja generell, ich will mich jetzt an dem Thema gar nicht zu lange aufhängen, aber mir fiel das einfach eben ein. Ich habe mich nochmal daran erinnert, wie wir ja auch schon darüber geredet haben, okay, wie realistisch sind denn manche Darstellungen und in Filmen oder auch in Serien. Und dann dachte ich mir eigentlich so, ist das generell, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen off-topic, wo ihr... Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, in irgendwelchen Filmen, wo Ressourcen herkommen? Weil etwas, was in Filmen ja ganz häufig ist, es ist so mehr oder weniger alles da oder es ist gar nichts da, was dann das Problem des Films ist. Wie so Infrastruktur, Ressourcen etc. und so weiter dargestellt werden.
Also ich würde sagen, die meisten Filme halten sich mit diesem Detail nicht so wirklich auf, sondern wenn da irgendjemand ist, der zum Beispiel eine große Armee aufbaut oder irgendwas Großes baut oder so, dann ist das einfach irgendwie, gibt es ja, wenig so Logistikengpässe und so, oder? Oder würde euch ein Beispiel anfallen, wo das wirklich eine Rolle spielt?
So direkt, that's it. Aber mich interessiert es bei Filmen schon, wenn die so eigene Materialien hervorbringen, wie dann die in diesem Filmuniversum quasi gefördert und abgebaut werden und auch benutzt werden. Das interessiert mich dann schon, aber jetzt so Alltagsmaterialien wie Stahl, Stein und Eisen, wenn das im Film irgendwo zum Einsatz kommt, da mache ich mir wenig Gedanken drüber, wo da die Leute das jetzt irgendwie herhaben.
Also, jetzt fällt mir das ein, bei den nächsten Filmen werde ich dann vermutlich drüber nachdenken. Obwohl das ja gar nicht so die größte Relevanz in dem Fall hat. So, wir gehen mal zu einer Stadt weiter. Und zwar gehen wir nach Minas Tirith, der ja großen Stadt in Gondor. Und die ist ja wirklich schön gebaut, mehrere Ringe sehr hoch in den Berg hinein. Max, du kannst ja quasi technisch zeichnen. Jetzt ist technisches Zeichen ja etwas, was in der Architektur meines Wissens nach auch vorkommt. Wenn du dir Minas Tirith einfach mal so von außen oder auch ein Stück weit von innen im Film ansiehst, wie siehst du das? Ist das effizient? Ist das plausibel? Ist das klug? Oder gibt es da Sachen, wo du dir denkst, nee, eher nicht?
Also an und für sich mache ich mir da in dem Film eher weniger Gedanken drüber. Aber jetzt auf die Frage zurückzukommen, wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, das ist schon alles sehr schön gemacht auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall so aus, als würde das auf jeden Fall den handwerklichen Qualitäten zurechtkommen. Und effizient, ja, an der einen oder anderen Stelle vielleicht, aber in den meisten Fällen, wenn man solche Bauwerke baut, dann achtet man da ja auch weniger auf die Effizienz drauf.
Geht eher um Effektivität, so, ne?
Also, auf Effektivität, ja. Und auch ein bisschen eher auf die Ästhetik. Und wenn sich da halt ein großer König so eine riesen Festung hinsetzt, dann spielt die Effizienz bzw. die Kosteneffizienz da wahrscheinlich dann eher weniger eine Rolle.
So ein Pyramidending, denke ich auch ein bisschen, ne?
Ja, interessant, ja. Was ich mich gefragt habe, also in Minas Tirith hast du ja quasi alles. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, bestimmt auch schon 2 Jahre oder so, dass wir die Minas Tirith-Folge gemacht haben, Tim. Aber da hast du ja Wohnquartiere, da hast du Häuser, da hast du Ställe, da hast du Geschäfte, da hast du Kasernen in diesem Kreis quasi aufgebaut. Und zumindest mein Gedanke ist, eigentlich hast du alles schon relativ effizient und kompakt verpackt. Also vom opulenten Aufbau mal abgesehen, der ja einfach nur riesengroß ist und einen überdimensionierten Thronsaal quasi dann enthält noch.
Ja und nein. Also ich meine, man könnte jetzt natürlich auf die Idee kommen, okay, das Ding ist ja auf dem Berg gebaut. Die Ringe gehen ja so einen Berg hoch. Man könnte natürlich den Berg noch mehr nutzen, den man auch in den Berg reinbaut. Auf der anderen Seite hat Saruman ja im Endeffekt genau das gemacht und wir haben es eben kritisiert von wegen, wenn da einmal das Wasser kommt, dann bricht es zusammen. Also ist es vielleicht auch einfach schlau, das nicht zu nutzen. An sich ist das natürlich schon ein effektiver Aufbau. Mit den Ringen hast du natürlich auch die Chance, sehr schnell in der Stadt überall zu sein und trotzdem eine effektive Verteidigung irgendwie aufzubauen. Das ist schon gar nicht so doof, ne? Ist halt nur, also hat einen Nachteil, man muss immer bergauf, so. Das ist halt.
Ich überlege gerade, gäbe es eine Möglichkeit, ich weiß nicht, kennt ihr so Solmarodelbahnen mit diesen Rollschlitten?
Ja, das wäre natürlich also, super für Minas Tirith.
Ja.
Da könnten wir noch was hinbauen, oder? Also ich weiß nicht, wie das mit dem Hochziehen, also wie man damit hochkommen soll, aber ich denke, runter gibt es ja immer die Möglichkeit über Schwerkraft.
Zur Not machst du oben Steinbruch hin und dann schickst du jedes Mal, wenn was hochgezogen werde, einen Stein runter.
Ja, könnte man über so ein Flaschenzugsystem im Endeffekt regeln, ne? Ja.
Dann kannst du einen neuen vierten Ring hinbauen.
Vielleicht ganz gut, dass das nicht passiert ist. Da hätten sich vielleicht die Trolle irgendwie Steine für die Katapulte wegklauen können.
So eine Sommerrodelbahn ist ja auch ein potenzielles Einfallstor für Feinde, ne? So,
Wobei du natürlich auch eine zu große Steine runterschicken willst, weil sonst kommst du ziemlich schnell nach oben.
Ja gut, das könnte man ja vielleicht berechnen. Ich glaube, wenn man in der Lage ist, so eine Stadt zu bauen, dann ist man für solche Berechnungen wahrscheinlich in der Lage, die so halbwegs zu machen. Ja, irgendwie muss er ein gewisses Grundverständnis von so Physik und Hebeln und sowas wahrscheinlich
haben. Ja, auf jeden Fall, aber das wäre ja dann einfach nur ein Seilzug 1:1 Übersetzung. Dann schickst du 80 Kilo Steine runter, dann fährt ein 80 Kilo.
Ja, und dann sitzt doch ein Kind im Schlitten statt ein Erwachsener, dann geht's doppelt so schnell.
Ja, gut. Stellst du noch ein Bett oben hin. Dann ist das Kind auch gleich schlafen gelegt, freuen sich die Eltern.
Ich hätte dazu Minas Tirith nochmal eine etwas spezifischere Frage. Und da möchte ich dann auf deine Materialkenntnisse eingehen und hoffen, Max. Denn im dritten Teil wird Minas Tirith ja belagert und mit einem normalen Rambock kriegt man das Tor nicht durch, was er zumindest erstmal zeigt, okay, dieses, ich glaube, mit Eisen beschlagene Holztor ist gar nicht so schlecht. Aber dann kommt Grond, das überdimensionierte Einramm-Erlebnis Mordors. Und ist ja am Ende in der Lage, auch diese Tür kaputt zu machen. Und ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich mir das hingeschrieben habe. Und würde dich bitten, zu versuchen, folgende Frage zu beantworten. Wäre Minas Tirith's Tor aus Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen gewesen, hätte Grond sich die Zähne ausgebissen?
Diese Frage würde ich gerne erweitern. Ich würde sagen, wäre das Tor komplett aus Stahl gewesen und wäre der Schließmechanismus besser gestaltet gewesen, dass du quasi Zylinder gehabt hättest, die jeweils in das Tor gewesen wären, dann hätte sich der Rambock auf jeden Fall die Zähne ausgebissen.
Das heißt, das Tor kann ruhig aus Holz sein oder müsste das Tor komplett aus Stahl sein?
Also es kann natürlich zum Teil aus Holz sein, aber es sollte auf jeden Fall zum Großteil aus Stahl stehen. Aber die größte Schwachstelle bei halt so einem Rambock sind immer die Spalte in der Tür, also quasi einmal die Scharniere links und rechts. Wenn das da aus den Angeln springt, hast du halt ein Problem. Oder wenn das halt in der Mitte sich durchdrückt, die Tür. Deswegen brauchst du irgendwas, um die beiden Türsegmente quasi in der Mitte miteinander zu verschließen. Wie quasi einfach Zylinder, die dann von rechts und links jeweils in das andere Türelement einfahren.
Wir haben hier gerade so eine Zeichnung offen. Da haben sie es ja so ein bisschen auch schon versucht. Ne? Vielleicht hätte man es einfach noch mehr machen müssen. Also das hier sind ja diese Teile, die so auch in den Boden unten eingelassen werden. Und hier scheint es sich ja auch so ein bisschen gegenseitig zu zerlindern, aber nur im unteren Teil des Tors interessanterweise. Oben ist es nicht, also vielleicht ist Grond auch einfach so gebaut, dass es den oberen Teil quasi angreift und unten diese Schwachstellen so ein bisschen, diese verstärkten Stellen ein bisschen auslässt.
Ja, damit hast du halt oben die Schwachstelle so gesehen.
Aber interessant. Also ich kenne mich mit der Materie persönlich ja wirklich gar nicht aus. Also ich hätte jetzt keine Ahnung gedacht, dass jetzt irgendwie so, ich sag mal, feldweit Wiesen, klischeehaft benanntes Titan oder sowas kommt. Hätte man einfach ein bisschen wertigen Stahl verbaut, quasi Sauron vor ganz andere Herausforderungen gestellt hätte, ist schon ein bisschen bitter, oder Tim?
Ja, wobei es natürlich auch so ist, also das Tor hält ja schon relativ lange, das muss man schon sagen. Und es ist natürlich so, dass vielleicht auch Stahl einfach nicht in dem Maße zur Verfügung stand in so einem mittelalterlichen Setting. Und was das Tor am Ende ja so ein bisschen auch zum Verhängnis wird, sind so die Zauberkräfte des Hexenkönigs. Und da ist natürlich, also gerade im Buch, ne, im Film wird das, glaube ich, gar nicht so thematisiert. Da ist das natürlich schon, also das ist dann nochmal ein anderes Level, wenn da so, ne, Magie lässt sich halt, da kannst du mit Physik kommen, wie du willst, so, dann ist es vielleicht, gewinnt die Magie.
Tja, ich überlege jetzt auf jeden Fall, meine Wohnungstür mit Stahl zu verstärken, falls irgendwann empörte Orks hier stehen und versuchen, diese Tür zu öffnen. Ja, von Minas Tirith kommen würde ich jetzt, glaube ich, gerne noch über die Zwerge sprechen und da halt über Khazad-dûm. Khazad-dûm selber, beziehungsweise Moria, kommt ja im Film jetzt nicht so umfassend vor. In dem Fall kriegen wir in der Amazon-Serie einen etwas anderen Blick und in dem Fall dann auch tatsächlich mal was Positives aus der Amazon-Serie. Khazad-dûm ist dann sehr gut gelungen. Und von der Konstruktion ist es ja so, dass die quasi vielleicht mal ein paar Lichtquellen, also in der Feuerschale oder so haben, aber dass sie mit ultrakomplexen Spiegelsystemen gearbeitet haben, um Licht in den Hallen zu haben, die halt in den Berg getrieben wurden, um halt da Tageslicht reinzubringen. Wie realistisch hältst du so eine Konstruktion, Max?
Die halte ich tatsächlich für sehr realistisch. Es gab ja auch im Mittelalter nach Legenden eine Stadt, wo die Bewohner so große Spiegel genutzt haben und die dann auf Schiffe gelenkt haben, um die quasi in Brand zu setzen. Und daher ist das auf jeden Fall eine Sache, die ist absolut machbar.
Auch clever für Zwerge. Also ich frage mich immer, was passiert, wenn du quasi Neumond hast, zusätzlich bewölkt, gegebenenfalls Regen und du möchtest jetzt irgendwie tief unten im Moria irgendwas sehen. Also da kommst du auch im Feuer vermutlich nicht herum, oder?
Ja gut, aber das wäre ja draußen genau der gleiche Fall, oder? Also wenn es Nacht ist, ist es nun mal dunkel. Es ist doch draußen genau das gleiche, oder nicht?
Und zur Not haben die Zwerge...
meine simplen Fragen mit Logik zu
Und zur Not haben die Zwerge bestimmt auch so ein kleines, schönes Räumchen, wo sie ein riesengroßes Feuer drin machen und dann von diesem Raum so ein bisschen das Licht der Überspiegel umlenken und zurück in die...
Oh, das ist gar nicht so doof. Das es wird, glaube ich, nirgendwo erwähnt, aber das könnte man ja echt annehmen. Ne? Gerade wenn du Spiegel hast, die du ja verstellen kannst, könntest du die dann quasi, ich sag mal, vom Tageslichtbetrieb in den Feuerraum umkippen und...
Genau, und als Nebeneffekt hättest du quasi auch noch eine kleine Heizung für Remina. Mhm.
Oh, das ist, und vor allem, wenn du die Feuerstellen dafür tatsächlich in der Nähe dieser Tageslichtschächte hast, musst du dir gegebenenfalls auch um den Qualm und so weiter keine Gedanken machen, weil der ja dann auch nach draußen zieht.
Ja, genau, einfach relativ weit oben im Berg eingebaut, dass du nach oben Abzug hast und dann kein Problem.
Wie wäre das denn mit der Heizung, wenn das relativ weit oben ist? Weil dann wäre es ja so, dass die heiße Luft eher nach oben steigt, oder?
Wenn du damit heizen würdest, würdest du ja wahrscheinlich irgendwie versuchen, das Wasser damit zu erwärmen, was du dann zurück runter in die Mine fließen lässt, was du dann vielleicht irgendwie...
Das heißt, die bräuchten dann quasi ein klassisches Heizungssystem mit Wasser, was dann...
Genau. Hat, ja. Weil die Luft willst du ja weniger nehmen, weil die ist ja dann relativ CO2 angereichert.
Ja, und die steigt halt nach oben, die kommt ja oben einfach raus.
Genau, und wenn du die halt runter in eine Mine bläst, geht es den Leuten da unten vielleicht auch mehr ganz so gut nach einer Stunde.
Ja, ich überlege gerade, ob man nicht den Balrog hätte irgendwie ausräuchern. Oder, also ausräuchern ist auch eine nette Idee, aber irgendwie als Klempner oder als Feuerstellenbeauftragten hätte integrieren können in den ganz normalen, also in den zwergischen Kosmos von Moria. Man hätte sich ja gar nicht mit dem streiten müssen.
Ja, der hätte sich eigentlich nur unter den Königssaal legen müssen und dann hättest du da eine schöne Fußbodenheizung drin gehabt.
Vielleicht ist der Balrog ja ursprünglich als Fußbodenheizung da eingestellt worden und das ist dann irgendwie eskaliert und gab Streit und...
Ja, vielleicht ist das zu viel und zu weit und zu tief gegraben, auch daran angelehnt, dass die Zwerge da irgendwo Wasserleitungen verlegt haben und der Balrog die Befürchtung hatte, abgelöscht zu werden.
Ja, die haben zu viel Wasser nach unten gepumpt für ihre Fußbodenheizung.
Aber das ist interessant. Also, das finde ich schon stark. Wie würde man so einen Berg von innen stabilisieren? Also in Moria sieht man halt diese sehr hohen Steinsäulen, vermutlich, dass die Decke nicht runterkommt. Aber auch da, Moria hat ja viele verschiedene Ebenen. Und da stellt sich ja potenziell auch so ein ähnliches Problem wie beim Ortank, als der dann unterminiert ist, als da gegebenenfalls Wasser zukam. Wenn du halt so mehrere Ebenen hast, die zu einem gewissen Grad ausgehöhlt sind, kannst du da quasi wirklich einen Berg innen mehr oder weniger aushöhlen, wenn du den Rest stabil hältst und kriegst du den Rest stabil gehalten?
Also es kommt zu einem drauf an, wie halt der Berg ist, beziehungsweise wie genau der Stein ist. Wenn du einen relativ festen und sehr weit verbundenen Stein hast, dann brauchst du eigentlich nur darauf achten, dass du in einer gewissen Form den Berg aushöhlst, zum Beispiel in so einem Kreisbogen oder einer Parabel, so dass sich die Last von oben quasi einfach gleichmäßig nach rechts und links verteilt. Wie wenn du jetzt nur eine gerade Decke zum Beispiel hast, dann hast du ja eine gleichmäßige Last aufliegen und dann kann es halt passieren, dass dir das in der Mitte runterbricht. Aber so wie sie es ja jetzt im Film zum Beispiel haben, da hast du ja diese Riesenhallen mit diesen Bögen oben drüber, das wäre auf jeden Fall möglich für dich.
Stark. Tim?
Mhm.
Wir sollten uns, also man kann ja Inseln kaufen.
Eine Mine
vielleicht
kaufen?
Sollten wir uns, nein, nein, einen Berg und den dann selber aushöhlen.
Projekt für nächsten Sommer.
Ja. Das klingt natürlich nach tendenziell viel Arbeit, würde ich sagen.
Man kann ja gucken, ob man da eine Kooperation anstrebt und anstatt irgendwie ein Selbstversorgerhaus in der Mitte von Deutschland oder so.
Wir sagen dem Marcel einfach, das Selbstversorgerhaus ist da unten und der muss graben, ja.
Wir holen eine Kooperation mit Microsoft und Minecraft dran. Da machen wir eine Serie Minecraft in Real Life.
Das ist auch gar nicht so schlecht. Das ist eine super Geschäftsidee. Wir machen quasi, wir kaufen einen Berg und verkaufen das als Minecraft-Stadt und dann können die Leute selber graben. Wir haben also keine Arbeit.
Wir müssen ihnen einfach nur sagen, wo sie graben dürfen.
Ja, richtig.
Oh, hervorragend. Und wir sollten ihnen das vorher nicht verraten. Nee. Also das schneiden wir raus. Ja, gut. Jetzt würde ich quasi vom baulichen Teil, danach kommen wir zu einem eher handwerklichen, materiellen Teil noch, würde ich gerne noch ein bisschen Numenor beleuchten. Also in dem Fall unter Wasser beleuchten. Also Numenor ist ja quasi die Hochkultur der Menschheit in Mittelerde auf eben dieser Insel. Und also wenn wir weiterhin davon ausgehen, kurz mal gehen, dass wir dieses ja quasi Mittelalter-Setting irgendwie haben. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie es ist, ob die Menschen außer Burgen und größeren Kathedralen im Mittelalter wirklich so beeindruckende Bauten geliefert haben, wobei ich da jetzt natürlich auch ein relativ eurozentrisches Bild habe. Wohingegen ich, wenn ich so an Hochkulturen denke, zum Beispiel an die nach Südamerika, Mittelamerika gucke von vor 5000, 3000 Jahren oder noch länger, oder nach Ägypten gucke oder teilweise auch nach China gucke, wo ja Menschen, die x-tausend Jahre vor uns gelebt haben und halt auch x-tausend Jahre vorm europäischen Mittelalter wirklich ganz beeindruckende Bauten geschaffen haben. Und in Numenor ist das ja ähnlich. Und da ist natürlich die offensichtliche Frage, ging es da mit rechten Dingen zu? Ist das wirklich menschenmöglich oder waren die Aliens damit im Spiel?
Womit wir bei der Präastronautik-These wären. Ich glaube fast, dass sich Tolkiens Numenor eher noch auf die Römer und Griechen bezieht, was aber ja ein ganz ähnlicher Fall ist. So, auch da ist es ja so, in der Antike kann man in allgemein, denke ich schon so sagen, war die menschliche Entwicklung etwas weiter als im Mittelalter. Deswegen ist es ja auch so dieses dunkle Mittelalter. Ne? Ist jetzt auch nicht historisch nicht 100% korrekt, dieses Bild, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das Vorbild auch für Numenor gewesen. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, ja, das ist möglich. Wir sehen das an unserer Geschichte schon. Die Ägypter haben vor 5000 Jahren Dinge gebaut, die man sehr lange danach so nicht wieder hingekriegt hat. Es ist schon möglich auch, dass es, sagen wir mal, technischen und zivilisatorischen Rückschritt gibt. Man braucht dafür vielleicht nur in gewisse andere Länder gucken und dann sieht man vielleicht, was ich meine.
Ja, also den technisch-zivilisatorischen Rückschritt, den hatten wir auf jeden Fall damals. Zum Beispiel im Römerzeitalter war es ja sogar so, dass es schon die erste Dampfmaschine eigentlich quasi gab. Aber das damals nur so ein Unterhaltungsobjekt war, wo du quasi über einem Wasser einen Topf aus Kupfer ausgehangen hast, mit so ein paar Röhrchen oben dran. Und das dann sich gedreht hat halt, wenn das Wasser verdampft ist. Und wäre dann das Römische Reich nicht zerbrochen gewesen, sondern hätte das vielleicht noch so 5 bis 10 Jahre gehalten, hätten wir damals schon eine industrielle Revolution haben können. Aber naja, ist ja leider nicht geworden.
Sind die Römer ja lustigerweise doch ein bisschen anders abgeschmiert letzten Endes, als die Numenorer waren. Aber es ist schon schon beeindruckend, weil das Einzige, was ja so ein bisschen an die numenorische Baukunst heranragt, sind dann ja eigentlich Minas Tirith und Minas Isil. Inzwischen ja Minas Morgul. Das gewann ja Sauron und die Nazgûl ließen sich dort nieder.
Das ist aber irgendwie ja logisch, weil beide Städte sind ja gegründet worden, ziemlich genau von den, als es untergegangen ist, von den, sagen wir, Flüchtlingen dieser Katastrophe, die ja mit dem Wissen von da instant dahin kamen. Da liegen ja nicht viele Jahre zwischen dem Untergang von Minas Tirith, von Numenor und dann der Gründung von Minas Tirith.
Richtig. Und etwas, was ich mich in dem Zusammenhang immer frage, vielleicht kriegen wir es auch nicht ganz so treffend, zumindest im Herr der Ringe beschrieben, aber die Elben, die ja an sich auch durchaus handwerklich begabt, ambitioniert, mit viel Zeit und Wissen ausgestattet waren, irgendwie so krasse Sachen von denen.
Du meinst architektonisch?
Haben wir in der Erde nicht.
Ja, nicht ja. mehr. Nicht mehr, muss man da vielleicht eher sagen. Ne? Also es gibt vielleicht noch ein Beispiel, was auch zum Zeitpunkt des Herrn der Ringe noch gibt. Das sind Thranduils Hallen, die ja durchaus schon eine gewisse architektonische herausragendes Ding sind. Und der Rest ist halt alles erstes Zeitalter. Es ist alles untergegangen. Oder zweites Zeitalter, Region. Alles zerstört. Ne? Und im dritten Zeitalter haben die Elben einfach nicht mehr da gibt's halt nicht mehr so viele. Deswegen gibt es da wenig Bedarf, riesige Städte zu bauen für die, sondern die sind ja dann eher so ein paar, die dann im Bruchtal. Aber in der Vergangenheit gibt's da schon große elbische Bauwerke, das muss man schon so, aber die stehen halt alle nicht mehr.
Ist das dann doch ein bisschen sehr auf Sand gebaut oder sind die einfach alle platt gemacht?
Ich würde eher sagen Zweiteres. Die sind ja jetzt nicht alle zusammengebrochen, sondern das, wo der Große steht, das Land ist halt untergegangen. Und Eregion zum Beispiel ist halt von Sauron einfach mal so ein bisschen, also da war die Sache mit, wir legen den Fluss trocken und dann ist es erobert worden.
Da war noch irgendwas mit dem Troll, wenn ich mich recht erinnere. Das ist mein Highlight gewesen aus der zweiten Staffel, dieser Troll. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Kaum sind wir bei der Serie angelangt, habe ich hier drüben fertig. ich gucke mal schnell in meine Liste und versuche das Ganze konnt zu überspringen. Ach ja, genau. Materialcheck. Wir haben ja also viele 0815 Materialien in Mittelerde, die wir auch quasi hier in unserer Welt ganz normal kennen. Ein paar haben wir ja auch besprochen. Ein Material, was in Mittelerde natürlich heraussticht, ist das Mithril. Und auch wenn sich die Erzählungen, sagen wir mal, unterscheiden, wie Mithril auf die Erde oder in die Erde gekommen ist vielmehr, muss man schon sagen, es ist ja der Stoff in Mittelerde. Das härteste, das strapazierfähigste Metall, aber auch nicht schlecht formbar. Also irgendwie so ein Tausendsasser.
Ja, und das ist ja so dieser Zwiespalt, sag ich mal, der das vor allem ausmacht. Ne? Es ist sowohl unzerstörbar als auch sehr leicht, sehr einfach zu bearbeiten. Ist quasi so gesehen das, sagen wir, perfekte Metall, was da dargestellt wird.
Max, was würdest du mit einem so perfekten Metall planen und konstruieren wollen?
Das ist natürlich eine interessante Frage. So ein extrem leichtes Flugzeug oder sowas wäre natürlich sehr interessant, was man da für Möglichkeiten mit dem Material hat.
Also ein Flugzeug aus unzerstörbarem Material wäre ja vielleicht sogar perfekt, weil selbst wenn es abstürzt.
Eben, und vor allem auch die Leichtigkeit, die kommt ja auch noch dazu. Dadurch brauchst du halt geringere Triebwerke oder du baust halt die normalen Dinger ein und hättest ein wesentlich schnelleres Flugzeug. Also das wären auf jeden Fall sehr interessante Möglichkeiten, was sich da ergeben würde. Oder auch im Bahnbetrieb, was den Cargotransport angeht, weil du kannst halt dann so viel Material bzw. Gewicht einsparen in Zügen, dass du halt wesentlich mehr mit transportieren könntest oder auch einfach Kraftstoff sparen könntest. Also das wäre wahrscheinlich für viele Firmen die dann aus so Materialien was entwickeln würden, wahrscheinlich der Hauptpunkt, einfach der Kraftstoffeinsparung durch das Gewicht.
Ich muss sagen, das ist so einer der, finde ich, auch noch nach wie vor nicht am besten belegten oder logischsten Punkte des Herrn der Ringe. In einer Welt, die funktioniert wie unsere, wäre Moria oder Numenor oder was auch immer, also wo das gefunden wird, dieses Metall, da wäre halt safe, hätte es irgendeine westliche Intervention gegeben zur Wahrung der Demokratie, weil jeder will das haben, so, ne? Es ist nicht nachvollziehbar, warum niemand Moria einfach mal, also klar, es wird später geplündert, aber es wird unter anderen Bedingungen geplündert, so warum es keine Versuche gab, das zu erobern von auch Menschen oder ne, so deswegen, oder dass die Drachen auch nicht versucht haben, das zu erobern. Das ist vielleicht ein kleines Plothole, so könnte man sagen.
Auf jeden Fall, wenn man sich das mit heutigen Rohstoffen anguckt, das wäre ja zum Beispiel ein Öl, wäre dafür ein gutes Beispiel. Darüber streiten sich halt die Leute wie gemein. Und die Leute, die es besitzen, sind halt unendlich reich und haben halt auch unendlich viel Einfluss. Also das wäre Mittelerde, wenn das realistisch wäre, wären da die Machtverhältnisse auf jeden Fall anders.
Ja, dazu, ich glaube, drei Dinge, wenn ich da in meinem Oberstübchen gekramt habe. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass relativ schnell potenziell die Anspielung auf die Waffenkarte kommt, weil sehr leicht ultrawiderstandsfähig bzw. unzerstörbar. Es schreit ja geradezu nach irgendwie etwas Militärischem oder militärischem Nutzen. Was mir noch eingefallen war, was vermutlich cool wäre, daraus ein U-Boot zu bauen und den Meeresboden vielleicht mal ordentlich zu erforschen. Also, aber gut, oder was für die Raumfahrt potenziell. Aber bei Mithril haben wir ja mehrere Sachen. Erstens, es ist ja wirklich sehr, sehr selten. Während wir eben ja über Eisen zum Beispiel gesprochen haben, was man, ich sage jetzt mal lockerflockig, verhältnismäßig leicht finden kann, ist das bei Mithril ja komplett anders. Also die Zwerge müssen den Berg ja wirklich aushöhlen, um quasi ein paar Hände voll davon zu kriegen und graben immer weiter und tiefer. Das heißt, es ist super selten, dementsprechend super wertvoll. Aber da ist halt die Frage, also jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Öl oder anderen, anderen Ressourcen, dadurch, dass es halt so selten ist, ist halt die Frage, wie breitennutzbar ist das am Ende und wie sinnvoll wäre es tatsächlich dafür beispielsweise eine Intervention zu starten? Mal abgesehen davon, dass man da, wo es gefunden wird, ja auch erstmal durch ein Tor muss.
Ja, und da zeigt sich doch wieder, wie voraus uns die Autorenschaft von Rings of Power sind, weil die Lösung für dieses Problem, das davon wenig verfügbar ist, kann ja nur sein, eine Legierung zu schaffen. Dass du die Eigenschaften dieses Materials strecken kannst auf zum Beispiel Mithrileisen. Und da wäre meine Frage an dich, weißt du zufällig, wie gut kann man Silber also nehmen wir jetzt mal Silber aus unserer realen Welt, weil das ist ja das Vorbild sozusagen, wie gut kann man Silber mit anderen Metallen verarbeiten?
Ah, das geht auf jeden Fall schon relativ gut. Also nicht mit allen Metallen, also es gibt manche Legierungen, die beißen sich einfach, aber im Groben und Ganzen lässt sich Silber mit fast allen Metallen legieren.
Weil dann wäre es jetzt echt eine Idee, dass zum Beispiel dann stellt sich wirklich die Frage, haben die Zwerge vielleicht das auch noch irgendwo reingebaut in ihre Rüstung, so in kleineren Maße, so, ne? Wenn sie nicht so.
Ja, eine Legion würde sich bei der Rarität auf jeden Fall anbieten, weil wenn man sich Legionen anguckt, da ist es halt so, dass du halt 100 Kilo Eisen hast und da vielleicht ein paar hundert Gramm Silber oder andere Stoffe hinzukommen, um halt einfach nur diese Materialeigenschaften mit zu übernehmen. Dafür braucht man halt nicht viel von dem Material.
Ja gut, wahrscheinlich Gewicht wäre so, den Vorteil hättest du dann wahrscheinlich nicht mehr so wirklich, ne?
Der würde sich dann natürlich so auslaufen. Aber zum Beispiel die Zähigkeit bzw. Festigkeit, die könnte sich dann auf jeden Fall mit übernehmen zum Teil. Also die wäre dann natürlich auch abgeschwächt da, also sie wäre auf jeden Fall noch vorhanden.
Und eine andere Frage noch zum Mithril. Das ist ja, die Eigenschaften hatten wir jetzt gerade schon, alles gibt eine Eigenschaft, die wir noch nicht erwähnt haben. Und das ist ja so eine Resonanz auf Sonnen- und Sternenlicht ein bisschen. Es gibt ja diesen Stoff des Aethyl-Dienst, das anscheinend irgendeine bearbeitetes Mithril ist. Das ist ja ein Farbe oder ein, sag mal, sehr dünnes, aufgetragenes Mithril, was halt Sonnen- und Sternenlicht widerspiegelt und nur im Mond- und Sternenlicht widerspiegelt, also nur in diesem Licht zum Beispiel Buchstaben da drin sichtbar werden oder auf der Tür von Moria sind ja auch Buchstaben, die nur dadurch quasi sichtbar werden. Gibt es da für reelle Beispiele für Metalle, die auf Licht in irgendeiner Form reagieren?
Ja, also es gibt Metalle, die zum Teil ein bisschen mit Licht reagieren, wobei es das dann keinen Unterschied macht, ob das jetzt Mondlicht ist oder Sonnenlicht ist, ja, weil es im Endeffekt dasselbe ist. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, dass das so ein bisschen reflektiert beziehungsweise so eine Lumineszenz dann aufbaut. Gerade wenn es so an radioaktive Materialien zum Beispiel geht, die haben dann schon die Eigenschaft, dass die zum Beispiel ein bisschen Licht quasi sammeln können und dann wieder abgeben können.
Wo wir jetzt quasi das Holstentor schon irgendwie so ein bisschen befrühstückt haben, fällt mir gerade dazu ein, wo du sagst, radioaktive Materialien gewisse, ich wollte sagen, Strahlung haben, aber halt ein gewisses Licht auch möglicherweise oder Lumineszenz haben. Also so ganz klischeehaft fällt mir Homer Simpson ein, der im Vorspann Plutonium isst. Ist das tatsächlich so, dass das so einen leicht grünlichen Schimmer hat?
Das weiß ich jetzt so genau nicht, aber ich meine eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein relativ dumpfes Material. Wenn das dann natürlich im Reaktor geht und dann der Reaktor eingeschaltet wird, dann hat da schon so eine leichte Lumineszenz, aber das ist dann eher so ein hellblau.
Wirklich bedauerlich, ansonsten hätte ich hier eine ganz neue Theorie zur Armee der Toten aufmachen können. aber gut, dann das halt nicht.
Das klingt jetzt ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt.
Ja gut, egal. Gehen wir weiter und gucken uns mal so ein paar Materialien an. Und während wir uns über Mithril schon unterhalten haben, dass man damit potenziell auch eine Eisenrüstung oder so verstärken könnte, gehen wir doch mal zum eigentlich interessanten Thema Waffen. Da habe ich mal zwei Beispiele rausgesucht. Das sind beides elbische Klingen und da habe ich an euch beide gleich Fragen. Nämlich einmal ist das Anduril, die Klinge des Westens, geschmiedet aus dem Bruchstück Narfields. Und das andere Schwert, ist das ein Schwert? Fragezeichen, wäre Stich. Wir haben gerade gelernt, Mithril, total geiles Material. Woraus, und ich habe keine Ahnung, ob ihr das wisst, ich weiß es zumindest nicht, woraus machen Elben ihre Klingen?
Ich habe, also jetzt, um dieses Mithril-Thema vielleicht aufzunehmen, bei Narsil gibt es, also Anduril gibt es zumindest eine Idee, die ist nirgendwo, soweit ich weiß, niedergeschrieben, aber wir wissen, Narsil, ne, ist Ziel ist elbisch Stern. Die Klinge heißt so, weil von ihr quasi ein Funkeln ausgeht wie wie Mond- und Sternenlicht. Was ein bisschen zu diesem Isildim passt, dass vielleicht in dem Schwert auch Mithril in irgendeiner Form drin ist, dass das halt insofern reflektiert ist. Schwert wird wahrscheinlich nicht komplett aus Mithril sein, weil sonst wäre es wahrscheinlich auch niemals zerbrochen. Aber es ist schon denkbar, dass da zumindest ein gewisser Mithril-Anteil drin ist. So jetzt nicht aus, sag mal, handwerklichen Aspekten, aber so aus, von der Lore her könnte man so argumentieren. Und ja.
Okay, dann Max, was glaubst du, woraus würde man möglicherweise sinnvollerweise, wenn man ein richtig gutes Schwert haben möchte und Jahrhunderte oder Jahrtausende Erfahrung mit dafür in Frage kommenden Materialien hat und auch die entsprechende Schmiedekunst. Was wären so die Stoffe der Wahl?
Also da wäre natürlich zum einen Titane sehr interessante Wahl, weil es halt einfach ein sehr hochfester Stahl ist und zudem auch extremst leicht ist. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein Material, was sich extrem schwer verarbeiten lässt. Weshalb ich wahrscheinlich eher beim Standardmaterial wäre, was eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung wäre, mit einem sehr hohen Anteil von Kohlenstoff, wodurch die Klinge zwar relativ schnell brechen könnte, aber halt auch extrem scharf an den Kanten sei.
Was braucht man, um so eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung herzustellen? Also musst du einen besonders heißen Ofen haben?
Das ist eigentlich relativ einfach. Der Kohlenstoff kommt ins Eisen dadurch, dass du das halt erhitzt, dann zurechtschmiedest, wieder erhitzt, wieder zurechtschmiedest. Durch diesen Schmiedeprozess schließt sich halt immer mehr Kohlenstoff in dem Eisen ein. Wenn du zum Beispiel so Damaskus-Ding oder sowas hast, dann sind da Schwerter, wo das Eisen quasi tausendmal oder mehrere tausendmal einfach umgeklappt wird und immer wieder erhitzt wird, immer wieder geklopft und umgeklappt wird und dadurch halt extremst viel Kohlenstoff und generell Luft in diesem Schwert eingeschlossen ist, wodurch das halt ein sehr hochfester Stahl wird.
Ja, also Freunde, wenn ihr Lust habt und natürlich Material und Möglichkeit, dann wisst ihr jetzt, wie ihr euch zu Hause eine Elvenklinge schmieden könnt.
Und Zeit, sei gesagt.
Ihr könnt uns ja in 3 Jahren auf den Tolkien-Tagen mal sagen, ob es funktioniert hat. Sachen, die uns diesen Sommer schon präsentiert werden.
Nee, so schnell schafft das keiner. Herausforderung an euch.
Sehr interessant, was du zu Anduril sagst, Tim. Sehr interessant auch, wie der Schmiedeprozess da höchstwahrscheinlich für Elbenklingen ist, Max. Aber jetzt haben wir ja so ein paar so leicht widersprüchliche Informationen. Und da wären wir halt bei Stich, das ja von Elben geschmiedet wird, mit der Erklärung, eine Elbenklinge schimmert blau, wenn Orks in der Nähe sind. Also, mir fällt jetzt nur Stich ein, wo das so ist. Wie ist denn das sonst so bei Elbenklingen?
Das liegt an deinem vom Film geprägten Bild von der Elbenklinge. Also, es ist tatsächlich so, auch Gandalfschwert, Glamdring zum Beispiel, ist ja eine Elbenklinge. Und zumindest in den Büchern ist es so, auch die leuchtet blau, wenn Orks in der Nähe sind. Genauso wie es Orkrist, also Thorins Schwert aus dem Hobbit, auch tut. Das ist nur ein Part, der im Film weggelassen wurde, da macht das nur Stich. Es ist aber mit Sicherheit nicht so, dass jedes Schwert, was jemand in Elb in der Hand hat, irgendwie blau leuchtet, sondern das scheint schon auf eine gewisse, ja, auf besonders hochwertige Elbenschwerter nutzt.
Ich wollte schon meinen, also vielleicht nicht jedes Schwert, was ein Elb in der Hand hatte, aber zumindest jedes, was ein Elbenschmied hergestellt hat, müsste ja eigentlich der Fall sein.
Ich weiß zum Beispiel nicht, was mit Elronds Schwert ist, zum Beispiel. Das auch einen Namen hat. Ich glaube, hat da Fang oder sowas. Warte mal, ich werde es gleich nachgucken. Da wird es, glaube ich, erklärt.
Aber um ja mal kurz reinzugrätschen, Frage, die ich mir stelle, die Schwerter aus dem Hobbit, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also Orkrist, Glamdring, Stich, die stammen ja aus Gondolin, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Kann es sein, dass es einfach um, ich sag mal, sehr alte Elbenschwerter
Ja, geht? Oder vielleicht welche, die nur die in Gondolin hergestellt wurden, ne? Auch das ist ja oder denkbar, dass die Elben aus Gondolin, die ja doch irgendwie so eine sehr fortgeschrittene Elbenzivilisation waren, dass nur die das entdeckt haben, wie das geht. Und für die ist es natürlich nochmal besonders relevant, weil das ja auch eine Stadt war, die sehr, sehr unter der Bedrohung durch die Orks.
Ja. Gibt es Beispiele in der realen Welt für, ich sag mal in Anführungszeichen, überragende Schmiedekunst? Und welche wären das? Weißt du da was, Max?
Nee, so tief bin ich da in der Schmiedeszene nicht drin, weil ich da
Schmiedekünstler in der realen Welt Klingen, die nur blau leuchten, wenn Orks in der Nähe sind.
Ja, klar, aber dafür haben wir leider keine Orks, dass die Leute.
Man wird es nie rausfinden, ne? Ja,
nee, so spontan würde mir da kein Beispiel einfallen. Also es könnte natürlich sein, dass die Orks irgendeine Ausstrahlung haben, die dann mit einem Legierungselement im Schwert quasi reagieren, wodurch dann dieser Leuchteffekt kommt. Was dann natürlich auch erklären könnte, warum dann nur ein Schmiedekünstler aus der einen Stadt das zum Beispiel herstellen könnte, weil es vielleicht Material war, was es dann nur da zum Beispiel gab.
Also mir fällt noch etwas leicht Humoriges ein, und zwar für die kommenden Tolkien-Tage. Einfach mal mit einem Lichtschwert aus Star Wars da antanzen, natürlich blaue Klinge, und immer, wenn Orks in der Nähe sind, stellt man da schön das Licht an.
Mhm.
Und dann einfach mal gucken, was passiert.
Da sind ja immer auch relativ viele Kinder und die sollen nervös werden, wenn man einfach so ein blaues Lichtschwert zum Beispiel einem Tempel anmacht. Habe ich gehört.
Eine schlechte Erfahrung schon gemacht.
Ja.
Okay, guter Punkt. Schauen wir mal, was sich aus der Idee noch rausentwickelt. Ja, wir haben noch nicht über Ringe gesprochen und ich denke, wenn wir über Material und Herstellungsprozesse oder auch Planungsprozesse sprechen, ich weiß nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du die Amazon-Serie nicht gesehen, Max?
Ich hatte die erste Staffel, hatte ich geschaut.
Und dann die einzige richtige Entscheidung getroffen.
Ja, ich habe die erste Folge, glaube ich, von der zweiten Staffel gesehen und dann war es mir irgendwie ein bisschen zu lahm. Da habe ich dann immer weitergeschaut.
Okay, das ist völlig verständlich. In dem Fall leider ein wenig bedauerlich, weil wir kriegen den Ringschmiedeprozess kriegen wir im zweiten Teil etwas breiter mit und auch ein Celebrimbor, der immer verzweifelter ist, wie er denn jetzt die nächsten Ringe schmieden soll und so weiter und so fort. Dann wird er von der Seite noch belatschert und alles. Und getarnt und getäuscht. Wie, also jetzt um quasi mal in deine berufliche oder in dein Berufsfeld wirklich reinzugucken. Wenn du eine Zeichnung machst, wenn du einen Plan entwirfst, du wirst ja vermutlich einen Auftrag dazu kriegen, so wir brauchen XY, überleg dir bitte mal, wie das zu lösen ist und zeichne uns da was. Oder stelle uns das dann vor. Ist das etwas, was quasi aus deiner Sicht ist das dann etwas, was der zielführend verläuft, oder ist das auch etwas, wo man, ich sag mal, an seine Grenzen kommt und dann verzweifelt, weil man sich denkt, ach nee, ich hätte gerne noch das drin oder ich hätte gerne zwei Sachen drin, die sich nicht vertragen. Wie ist da so? Ich nenne dich jetzt in dem Fall einfach mal, wie ist da so der Kopf des Künstlers?
Also am Anfang steht ja immer erstmal das sogenannte Lastenheft, was wir vom Kunden quasi gegeben bekommen. Darin stehen quasi die Anforderungen, die der Kunde stellt, wenn es jetzt irgendwie technische Sachen gibt, dass an den und den Positionen Bohrungen für das Gegenstück dann sein sollen oder dass das und das da drin verbaut werden soll. Das ist ja dann erstmal für uns so der Rahmenplan, wo wir rangehen. Und dann gehen wir da halt Step by Step durch, versuchen das nachzubilden. Und dann gibt's natürlich immer mal hier und da Punkte, wo man an Probleme stößt, dass man das nicht ganz so gut umsetzen kann, wie man es will. Aber dann geht man halt mal zu seinem Kollegen oder sowas und fragt, wie er so seine Perspektiven da drauf hat oder ob ihm was Cooles dazu einfällt. Und dann findet man in den meisten Fällen schon eine Lösung. Und wenn wir an so eine Sache rangehen, dann ist es ja nicht so, dass ich da alleine vorsitze und das mache. Da sind ja dann noch sehr viele andere Stellen mit dabei, die mir Unterstützung leisten. Sei es jetzt ein Schweißfachprüfer oder Klebefachprüfer. Das sind halt Leute, die sich dann halt die Sachen angucken, die ich konstruiere und sagen, das ist so machbar, das können wir so umsetzen oder nee, das geht so nicht. Das und das wäre vielleicht optimaler für die Umsetzbarkeit. Und so ist dann so ein bisschen der Prozess.
Okay, dann läuft es bei euch auf der Arbeit auf jeden Fall etwas sinnvoller ab als bei Caleb Brimbor. Solltest du, Vorsicht, Spoiler-Alarm, irgendwann auf der Arbeit wiederkehrend eine rumbaggende Maus finden, dann solltest du gewarnt sein.
Das ist witzig, weil er kann nicht wissen, was das ist, wenn er die zweite Staffel nicht geguckt hat. Aber okay, ja.
Werde ich mir merken, auf jeden Fall.
Ja, nochmal zu den Ringen. Also, da kommt ja auch raus, okay, es geht um Legierung, wie mache ich das und so weiter. Und was ich mich da frage, also warum hat Caleb Brimbor halt dieses, und ich spoilere jetzt einfach fröhlich weiter.
Alles gut.
Dieses Problem, sich dafür was zu entscheiden, einen Entwurf und so weiter. Wenn eigentlich die Bandbreite dessen, was er machen kann und auch das Material gerade so ausreichend sind. Also wäre das auch etwas, wo du sagst, kommt bei euch nicht vor, weil einfach da ein Auftrag dran hängt und man dann doch halt irgendwie sekundengebunden dran ist? Oder ist das auch mal was, wo man sagt so, eigentlich die Idee, die wir dazu haben oder um das Problem zu lösen, ist gut? Gibt es da dann auch Fälle, wo ihr sagt, das lässt sich aber leider nicht umsetzen und wie ist dann der Umgang damit?
Klar, so Stellen gibt es dann auch immer mal wieder war. Beim Kunden eher weniger, weil da haben wir halt schon einen relativ großen Rahmenplan dahinter und halt auch viele andere Leute mit viel Fachwissen, auf das wir zurückgreifen können. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit auch für mich kleinere Projekte umgesetzt und da bin ich auch häufiger mal in die Ecke gekommen, wo ich gesehen habe, das passt so nicht, das geht so nicht, da habe ich keinen Platz oder ich würde gern die und die Funktion noch einbauen, aber das passt halt vom Platz gar nicht. Da ist es dann halt bei mir am Ende der Prozess so, dass ich verschiedene Varianten konstruiere, wo ich mir dann die unterschiedlichen Ideen einfach mal angucken kann und dann rausfiltere, was ist jetzt wirklich gut, was sieht gut aus, was erfüllt seine Funktionalität, was ist noch relativ kostengünstig und dann von dem besten Entwurf dann damit weiterarbeite und dann gucke, ob ich noch andere Funktionen, die ich gerne noch mit drin habe, hätte, vielmehr noch mit einbaue oder die dann halt einfach rausfallen.
Ja, interesting. Langsam, Tim, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Also ich bin jetzt so thematisch und fragenmäßig im Großen und Ganzen erstmal durch.
Ich im Endeffekt auch. Wir könnten noch fragen, ob es ein Material in unserer Welt gibt, aus dem man so Zauberringe herstellen könnte. Aber ich fürchte, die Antwort ist halt, es gibt keins.
Du könntest es aus Plutonium machen, dann kannst du dir auf jeden Fall die ganze Magie vorstellen.
Mhm. Ja, Plutonium, ist das so, kann man das gut schmieden? Also jetzt mal von
den gesundheitlichen Aspekten abgesehen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jemand probiert hat, ehrlich gesagt.
Ja, weil es ist ja Metall, ne? Also es müsste sich zumindest irgendwie...
Es müsste prinzipiell gehen. Also du bearbeitest das ja zum Teil auch maschinell, also da das wird ja zum Teil an der Dreh- oder Fräsbank auch bearbeitet. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das auch schmieden könnte. Also eine Person kann es wahrscheinlich nur einmal schmieden, dann braucht man eine nächste Person. Aber
kann ja vielleicht eine Maschine machen, der das die Strahlung nicht so viel anders tut.
Ja, vielleicht ist das mit der Maschine doch gar nicht so die verkehrte Idee in dem Fall. Ich habe abschließend noch eine Frage quasi an dich ganz persönlich, Max. Ich weiß, dass ihr euch vorher drüber unterhalten habt, weil die doch relativ, also die ist schon ziemlich spezifisch. Und zwar, siehst du dich eher als künftigen Feanor oder doch eher ein Caleb Brimbor oder vielleicht dann doch eher als quasi ein Zwergenbaumeister wie Narvi?
Also ich glaube, ich wäre dann eher auf dieser Zwergenseite, weil ich halt auch schon so ein kleines Faible für so eine Untererdenkonstruktion und so Sachen auch habe. Und ich glaube, den Flair von so den Zwergen ist auch relativ nice mit den ganzen Feiern. Halben Tag so ein
du bisschen. Du willst eigentlich nur Bier trinken, ja?
Ja, Bier trinken und dann mir mein Licht aus dem Feuer wieder abzapfen, ne? Und vielleicht dann noch ein bisschen meine Unterbodenheizung genießen.
Ja, wunderbar. Ich würde sagen, dann kommen wir zu 5 Minuten Gandalf. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Und jetzt machen wir was ganz Lustiges. Stell dir mal vor, du hättest Gandalf als Praktikanten bei dir. Glaubst du, der würde irgendwas deiner Arbeit entsprechend hinbekommen oder wäre das ein verlorener Fall und warum?
Ich glaube, das wäre ein verlorener Fall, weil ich ihm, glaube ich, erstmal ein Jahr lang erklären müsste, wie man überhaupt einen Computer bedient.
Okay, valider Punkt.
Ja, das,
glaubst du es?
Das ist so, glaube ich.
Gäbe es sonst noch Hindernisse, so, ich sag mal, sein Temperament, auch so ein gewisser Habitus, ich weiß es doch eh besser, wäre es eher kontraproduktiv, oder meinst du, wenn er das mit dem PC gewuppt hat, da kann er auch entsprechende Projekte entwerfen?
Also ich glaube, als Kollege wäre er ganz entspannt. Es wäre auf jeden Fall bestimmt eine ganz lustige Arbeitsatmosphäre. Ob er jetzt bei den Projekten so viel hinbekommt, weiß ich halt nicht, weil bei sowas ist halt so eine Einstellung von wegen, ich schaff das, ich kann das ja eh besser, ist halt bei so Sachen nicht förderlich, beziehungsweise alles andere als förderlich. Aber wenn er das PC-Problem so ein bisschen überwunden bekommen hat, muss er sich halt mal mit den ganzen Normen, was halt Schrauben und Durchgangsbohrung und generell die Statik angeht, erstmal beschäftigen, bevor er da mal ein bisschen was machen kann. Also ich glaube, da müsste man so mal so die letzten Jahrzehnte wissenschaftlichen Stand erstmal nachholen.
Tim, kannst du dir Gandalf in so einem Berufsfeld vorstellen?
Ja, also ich glaube, der Computer ist tatsächlich ein Problem, weil das Ding ist ja auch, manchmal neigen Computer ja dazu, nicht genau das zu machen, was man will, gerade wenn man nicht so super erfahren in der Bedienung ist. Und ich sehe da schon einen alten, weißen, wütenden Mann mit einem Stab auf einen Laptop einprügeln. und ja, ich glaube, dass das auch nicht so sehr zu seinem Charakter passt. Der ist ja dann doch eher so jemand, der, sag mal, ob das Zwischenmenschliche geht und so versucht, zwischen den Menschen zu vermitteln. Und ich weiß nicht, ob ich mir den so gut vorstellen kann. Ich sage mir jetzt ganz blöd, ohne jetzt deinen Beruf diskreditieren zu wollen, 8 Stunden vor einem Laptop zu sitzen und sich in irgendein Detail reinzufuchsen, das ist, kann ich mir nicht so sehr vorstellen.
Das ist wahr. Ja. Also ich habe gerade dieses schöne Bild vor Augen, wenn er die Fehlermeldung bekommt, wizard.exe, der dann da vorsteht. Ich arbeite doch noch.
Wie, Passwort falsch, was heißt you shall not pass? Also,
ja, ich hänge mich auch davor, wie er vor dem Bildschirm hängt und beim Passwort immer die ganzen Passwörter mit. Ja.
Friend.
Oder vorm zugeklappten Laptop. Melon! Ja, nee, schön. Max, möchtest du noch irgendetwas ergänzen? Haben wir über irgendetwas nicht geredet, was du gerne...
Nee, ich glaube, wir haben so über alles geredet soweit, oder?
Okay, wunderbar. Dann an der Stelle ein ganz großes Dankeschön, dass du uns mit deinem Know-how und deiner Expertise unterstützt und beleuchtet hast. Ich persönlich fand es super interessant, einfach mal so einen realitätsgeschärften Blick darauf zu kriegen, wie teilweise einfach und realistisch Dinge quasi im Herr der Ringe vorkommen, wie komisch und unbedacht wie auf der anderen Seite wirken, wenn man da mal den Realitätsabgleich macht, zum Beispiel siehe Barad-dûr, wo gebaut, wie gebaut. Das fand ich gerade am Anfang da sehr lustig, einfach mal so ganz eiskalt mit der Realitätspeitsche drüber. Ich habe eine Menge gelernt. Tim, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hoffe, du hast gut zugehört und auch eine Menge gelernt.
Ich habe sehr viel gelernt. Ja, mir hat es großen Spaß gemacht.
Ja, war eine schöne Folge.
Wunderbar.
Bier hat gut geschmeckt. Tabak konnte man gut rauchen. Keine Beschwerden.
Wunderprächtig. Dann dir nochmal ein herzliches Dankeschön. Wir hoffen natürlich, dir da draußen beim Zuhören hat die Folge gefallen und auch, dass du vielleicht etwas gelernt hast, vielleicht was mitnehmen konntest. Wir werden es uns nicht nehmen lassen, weiter Leute aus unserem Umfeld zu versklaven, ich meine nett einzuladen, dass sie uns mit ihren jeweiligen beruflichen Expertisen ja, einfach mal zur Seite stehen und da entwickeln sich bislang immer sehr interessante Formate und Folgen. Insofern gibt es auch keinen Grund, das zu lassen. Wenn ihr da Input habt, immer gerne her damit. Schreibt Kommentare irgendwo, wo man Kommentare schreiben kann. Normalerweise lesen wir die Kommentare. Wir sind nicht immer in der Lage, auf den entsprechenden Plattformen aus diversen Gründen irgendwie zu antworten.
Ja, unsere Social Media Arbeit wird auch von Gandalf gemacht, leider. Das ist
auch das ist ein Problem. Vielleicht treffen wir jemanden Kompetentes, der uns da mal beleuchtet. An der Stelle sage ich ans Herz gelegt, zum Herr der Ringe, lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut euch die Filme an, guckt mal in die Amazon-Serie rein. Vielleicht schafft ihr sogar alle bisherigen zwei Staffeln.
Mehr als ich.
Man munkelt. Es kommt irgendwann die dritte. Und ja, im Zweifelsfall seid euch sicher, auch das wird irgendwie beleuchtet werden. Und wir hören uns dann wieder, wenn es beim nächsten Mal heißt, hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Macht es gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns natürlich immer gerne. Am meisten unterstützt ihr Herr der Ringe aber, wenn ihr ein Steady-Abonnement, das wir zum Beispiel nutzen, um unsere Technik weiter aufrüsten zu können, abschließt. Dafür erhaltet ihr natürlich dann auch immer ein paar Goodies.
Eine Hör die Ringe Produktion 2025.